Vis-à-vis.
Kilian, dein Onkel Robert Pfeffer war wie du Journalist. Er lebte und arbeitete in Beirut. Und am 24. Mai 1979 wurde er dort ermordet mit 2 Schüssen ins Herz. Also offenbar waren das Profis. Was genau hat sich denn an diesem Abend abgespielt?
Also es war so, dass mein Onkel nach Hause kam. Das war ein Apartmentblock in der Rue Manara in Beirut. Das war so gegen 20.10 Uhr. Und da hat dann ein Killerkommando auf ihn gewartet. In Berichten war die Rede von 4 Leuten. Er war gerade dabei, aus seinem Auto auszusteigen. Und da haben sie dann mehrmals auf ihn geschossen, ihn 4-mal getroffen, 2-mal ins Herz. Und Bekannte haben ihn dann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, in das American Hospital in Beirut. Das ist nicht weit weg von dieser Wohnung. Und da ist er dann 1,5 Stunden später gestorben. Und was ich besonders gruselig fand, war, dass in der Nacht, in der seine Frau und seine Tochter dann nicht zu Hause waren, wurde auch noch seine Wohnung durchsucht.
Ich stelle mir das gerade vor, da wird ein Mitglied deiner Familie brutal ermordet und du und deine Verwandten, die wissen bis heute nicht, wer waren die Täter und warum wurde mein Mann, mein Bruder, Vater, Onkel umgebracht. Wie ist deine Familie damit in all den Jahren umgegangen?
Also ich glaube, zuerst mal war das großer Schmerz und dann ja, ist da sowas wie großes Schweigen daraus geworden. Also bei uns, in meiner Familie, wurde jedenfalls nicht viel darüber gesprochen. Ich glaube, dass meine Eltern das Gefühl hatten, das ist ein Erwachsenenthema, damit belasten wir die Kinder nicht. Und außerdem ja, waren die, glaube ich, so die Generation zusammenreißen, also Augen zu und durch, nicht wirklich über Traumata sprechen oder so. Und sie haben aber, glaube ich, auch deswegen so wenig darüber geredet, weil sie natürlich so wenig wussten. Also das ist mir im Zuge der Recherchen erst klar geworden, dass meine Familie so wenig wusste und auch warum sie so wenig wusste. Und eigentlich erst in den letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahren sind die Gespräche bei Familienfesten dann immer wieder um dieses Thema gekreist und da wurden dann Spekulationen laut.
Du bist Journalist, hast unter anderem als Redakteur den erfolgreichen Geheimdienste-Podcast Dark Matters betreut und erst mit Mitte 40 hast du dann begonnen, die Hintergründe der Ermordung deines Onkels zu recherchieren. Wolltest du damit eine Lücke in der Familiengeschichte schließen oder war das, mal mit den Augen eines Journalisten gesehen, auch eine gute Story?
Ja, ich glaube, es war wirklich beides. Also vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich stärker für die Geschichte meiner Familie zu interessieren. Und da bin ich dann irgendwann quasi automatisch an dieser Robert-Geschichte hängen geblieben. Ich dachte ehrlich gesagt auch, das ist ja verrückt, dass ich mich nicht früher damit beschäftigt habe. Also ich bin selber Journalist, sind auch Themengebiete, die mich interessieren. Und man kann natürlich auch sagen, es wäre sicher hilfreich gewesen, früher mit Zeitzeugen zu sprechen, weil deren Erinnerung nicht besser wird und manche natürlich auch gar nicht mehr leben. Also das ist, finde ich, eine gute Geschichte im Sinne einer interessanten Geschichte, die aber auch über dieses Einzelschicksal hinausweist, also auch was mit Zeitgeschichte, mit Journalismus zu tun hat, auch mit dem Palästinenserkonflikt, der damals schon das war, was er auch heute eigentlich immer noch ist. Aber diese Dimensionen, die sind mir dann erst im Laufe der Recherche richtig klar geworden.
Über Beirut, da wurde ja viele Jahre gesagt, das sei die gefährlichste Stadt der Welt. Kilian, nimm uns mal mit nach Beirut im Jahr 1979. Warum war das Leben dort so gefährlich?
Naja, ich glaube, zuerst mal war da ja noch Bürgerkrieg offiziell. Der war jetzt nicht mehr so heftig wie 1975, 76, als es da wirklich zu krassen Grausamkeiten kam. Ich habe darüber ein bisschen was gelesen, da ist mir wirklich ganz anders geworden. Es gab die Phase 1978, 79, die war dann ein bisschen ruhiger. Aber es gab natürlich immer noch viele Milizen in der Stadt, Konfliktparteien, die da gegeneinander gekämpft haben. Und eine große Rolle haben auch die palästinensischen Befreiungsorganisationen und die palästinensischen Terrorgruppen gespielt. Besonders die PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, also auch bei der Internationalisierung des Terrors durch Flugzeugentführungen zum Beispiel. Und so wurde dann Beirut quasi die Hauptstadt des Terrors, dann auch die Hauptstadt der Geheimdienste und irgendwie auch die Hauptstadt der Gerüchte. Denn wer da neu hinkam, der wurde gleich erstmal als Spion verdächtigt. Also wenn man es positiv dreht, ein spannender Ort, um dort zu arbeiten, aber es war natürlich auch sehr gefährlich.
Dein Onkel Robert hatte als Journalist für Spiegel und Stern gearbeitet. Er war schon mal im Libanon gewesen, nämlich während des Bürgerkriegs Mitte der 70er Jahre. Er kannte also die Gefahren. Warum war er dennoch gut ein Jahr vor seiner Ermordung nach Beirut zurückgekehrt?
Also zunächst mal ist er da als Korrespondent für den Stern hingegangen, weil er nicht mehr so richtig Lust hatte auf Hamburg. Das war ihm zu öde. Er wollte da was Neues. Und er war natürlich auch so ein risikofreudiger Typ. Er kannte Beirut auch und dachte, dass er die Gefahren, die dort lauern, dass er die unter Kontrolle hat. Und dann hatte er auch noch ein sehr gefährliches und interessantes Rechercheprojekt, über das ich dann im Podcast ausführlicher reden kann.
Unser kleiner Cliffhanger. Du zeichnest in deinem Podcast nach, dass in den 1970er Jahren auch Mitglieder der deutschen Rote Armee-Fraktion enge Kontakte zu palästinensischen Terrororganisationen hatten. Und eine dieser Organisationen beschäftigte den gefürchteten, weil völlig skrupellosen Terroristen Carlos als Auftragsmörder. Was für ein brisantes Netzwerk.
Ja, das war ein sehr brisantes Netzwerk und das hat natürlich meinen Onkel auch sehr interessiert. Das war sozusagen das Feld, wo er recherchiert hat und wo er Licht ins Dunkel bringen wollte. Und da kann man sich jetzt auch vorstellen, dass das nicht jedem gut gefallen hat.
Du hast mir Schwarz-Weiß-Fotos von deinem Onkel gezeigt. An eines erinnere ich mich besonders. Auf diesem Foto treibt er im Meer mit schwarzer Sonnenbrille und Zigarette. Das wirkt irgendwie lässig und cool, auch heute noch. Und auch ein Stück leichtsinnig abenteuerlustig. War er das?
Vielleicht hatte er sich eher an die Gefahr gewöhnt, die mit seinem Job so einhergehen, und hatte die Perspektive, für eine gute Geschichte muss ein Journalist ans Limit gehen. Das war ja auch so ein Credo, dass der Stern in den 70ern hatte. Ich habe mit Kollegen von ihm geredet, die haben mir auch erzählt, dass es für sie eigentlich so regelmäßige Routine war, dass sie immer mal wieder in Lebensgefahr geraten sind. Und dann hat er sich natürlich auch sehr gern inszeniert, hat auch immer so ein bisschen geheimnisvoll getan. Auch das haben mir seine Kollegen erzählt.
Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ich habe die Textfassung dieses siebenteiligen Podcasts gelesen. Und was mich förmlich umgehauen hat, da wurde ein deutscher Journalist in Beirut auf offener Straße ermordet, mutmaßlich ein Auftragsmord. Ein Journalist, der an einem brisanten Thema dran war. Aber niemand interessierte sich so richtig dafür. Weder das Bundeskriminalamt, noch der Bundesnachrichtendienst und auch nicht der Stern. Hast du, Kilian, dafür eine Erklärung gefunden?
Nicht so richtig, aber ich glaube, es gibt so kleinere Erklärungen, die man dann zu einem Bild zusammensetzen kann. Also, es war so, dass das Bundeskriminalamt damals nicht in Beirut ermittelt hat, weil das ein heißes Pflaster war wegen des Bürgerkriegs. Das kann ich irgendwie verstehen, aber zugleich ist natürlich auch klar, dass man eigentlich nicht wirklich was erreichen kann, wenn man nur in Deutschland ermittelt. Das war also eine Placebo-Handlung. Auf der anderen Seite haben sie ihn auch exhumiert. Also sie haben noch die Projektile sichergestellt, die wohl immer noch in seinem Körper waren. Er war da schon begraben in Hamburg-Blankenese auf dem Friedhof. Der Stern ist auf Abstand gegangen, weil die nicht reingezogen werden wollten. So würde ich das interpretieren. Also Robert war ja zum Zeitpunkt seines Todes nur noch freier Mitarbeiter für den Stern gewesen und die haben sich nicht mehr so richtig zuständig gefühlt. Die hatten eher die Perspektive, naja, wir haben dir doch gesagt, wie gefährlich das ist, was du da vorhast. Aber ja klar, das lässt mich auch so ein bisschen mit Bitterkeit zurück, würde ich sagen. Denn in einem späteren Fall eines getöteten Reporters, da hat der Stern dann schon selber sich bemüht, auch zu recherchieren. Und da haben sie dann einen Täter aufgetan und der wurde dann auch mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Das war 20 Jahre später, 1999.
Dein Onkel wusste, dass er sich durch seine Recherche zum arabischen und zum internationalen Terrorismus in Gefahr bringt. Das wird auch in deinem Podcast deutlich. Wer könnte denn ein Motiv gehabt haben, ihn zu ermorden?
Konkret kann man sagen, die schon angesprochene PFLP, also die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die wurde damals auch verdächtigt. Immer wieder wurde auch gemunkelt, dass der Top-Terrorist Carlos, genannt Carlos der Schakal, mit seinem Tod zu tun gehabt haben könnte, denn den wollte Robert wohl interviewen. Und es gab noch jede Menge andere gefährliche Palästinensergruppen, die sich an seinen Recherchen gestört haben könnten. Also es kommen einige in Frage und da will ich dann vielleicht nochmal sagen, alleine wäre es kaum möglich gewesen, durch dieses Dickicht hindurchzukommen, aber ich hatte Unterstützung von einem Terrorfahnder, der sein Leben lang die großen Terroristen unserer Zeit gejagt hat, und der hat mir also bei der Analyse und bei der Recherche sehr, sehr geholfen.
In dem neuen Podcast Zwei Schüsse ins Herz nimmst du uns mit durch alle Höhen und Tiefen deiner Familienrecherche, aber auch durch ein Stück Zeitgeschichte, die vom Terrorismus geprägt war. Hat diese intensive Arbeit dich und dein journalistisches Selbstverständnis verändert?
Das ist natürlich immer eine schwierige Frage, aber ich glaube schon, weil ich mich einfach noch mit keinem anderen Thema so lange und so intensiv beschäftigt habe. Also ich habe vor 3,5 Jahren die ersten Anrufe getätigt, und du entdeckst dann auch ständig neue Sachen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel spannend fand und die ich noch überhaupt nicht vorher wusste, in Bayeux in Frankreich, gibt es ein Memorial für ermordete Journalisten und Reporter. Und da bin ich hingefahren. Und
eine Erinnerungsstätte.
Eine Erinnerungsstätte. Und habe da auch den Namen meines Onkels unter dem Jahresstein 1979 gefunden und aber auch viele, viele, viele andere. Und dachte mir, das ist schon wirklich heftig, wie viele Journalisten ums Leben kommen, während sie ihre Arbeit machen und einfach Dinge aufklären. Und da siehst du das irgendwie nochmal so anhand dieser Steine und anhand dieser vielen Namen. Das sind, glaube ich, insgesamt so 2000. Mir ist da ehrlich gesagt ganz anders geworden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.